Vater, ich danke dir für den neuen Sonntagmorgen. Bete, dass jetzt der Heilige Geist fließt durch mich, dass du uns das gibst, was du heute vorbereitet hast für uns, dass wir in eine Freiheit kommen. Danke, dass dein Wort uns frei macht und stark macht, uns in alle Wahrheit führt und leitet durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass dein Wort nie leer zurückgeht, sondern es immer vollbringt. Das, was wozu du es ausgesandt hast, Vater, es kann nicht leer zurückgehen. Danke, dass es uns verändert. Danke, dass wir dein Wort lieben und kennen. Und danke, dass wir ja jeden Sonntag aufs Neue von dir verändert werden. Danke, Jesus. Preis sei dir. Preis sei dir. Halleluja. Amen. Ja, obwohl heute Ostern ist, glaube ich, predige ich keine Osterpredigt, aber irgendwas in die Richtung, so ein bisschen. Ihr wisst ja, ich tue immer gern so religiöse Gefühle knacken und so religiöse Nüsse drauftreten. Und ich habe euch ja schon oft gesagt, dass Weihnachten, Ostern, Pfingsten sind alles Hexensabbate. Es sind Feiertage der Heiden gewesen. Und ihr müsst euch das vorstellen wie ein Hundehäufchen, was man in die Schachtel tut. Und dann, da schreibt man heidnischen Gott drauf. Was ist wichtig, die Verpackung oder der Inhalt? Der Inhalt. Der Inhalt verändert sich wie viel, wenn man die Verpackung verändert? Gar nicht. Ihr seid sehr weise. Ihr seid sehr weise. Wisst ihr, und die Kirche ging irgendwann her und hat gesagt, mit dieser Verpackung, wo sie irgendeinen Gott angebetet haben, irgendeinen Götzen, machen wir ein Kreuz drauf. Und dann ist es ein christlicher Feiertag geworden. Das Wort Ostern gibt es genauso wenig wie das Wort Weihnachten in der Bibel. Es gibt die geweihte Nacht nicht, es gibt die heilige Nacht, aber ihr merkt schon, man muss aufpassen. Wir, die wir wiedergeboren sind, wir haben Freiheit zu allem. Wir können Weihnachten feiern, wir können Ostern feiern, das tangiert uns nicht, das toucht uns nicht. Warum? Weil wir in Christus Jesus berufen sind zur Freiheit. Aber ihr müsst verstehen, wenn ihr solche Sachen wirklich religiös feiern würdet, dann kommt diese religiöse Kraft in euer Leben. Ja? Und das Wort Ostern kommt von einer heidnischen Fruchtbarkeitsgöttin, die heißt Ostara. Ostara ist eine Göttin. An Ostern wird nicht Jesus angebetet, sondern Ostara. Ostara ist eine Göttin, mit der wir wie viel zu tun haben? Halleluja. Und juckt schon ein bisschen so im Fell? Die religiösen Geister sind schon so ein bisschen aggressiv. Sind sie schon ein bisschen so, was sagt der davon? Wenn du das spürst, dann weißt du, das ist genau richtige Botschaft für dich heute Morgen. Halleluja. Amen. In Matthäus 28, 1 bis 9, da sehen wir etwas und möchte heute einiges euch nochmal wiederholen, aber auch Neues dabei. Bleiben in Luther. Als aber der Schabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Um nach dem Grab zu sehen. Je nachdem, was sie da so getrieben hat, was ihre Motivation war. Das lesen wir hier nicht, aber könnte man sich einiges drunter vorstellen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Aller Vater, ein großes Erdbeben. In Jerusalem, nicht ein kleines, nicht so ein bisschen, sondern richtig shake, baby, shake. Da hat alles gewackelt, ein riesiges Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Wenn ein Engel schon so eine Power hat, ein Erdbeben auf der Erde zu machen, was glaubst du, wie Gott mächtig ist? Der kommt mal kurz runter, um was zu erzählen und die ganze Erde wackelt. Die hatten ja erst ein Erdbeben, 3 Tage zuvor. Jetzt schon wieder. Junge, Junge, da bewegt sich einiges, oder? Oder da hat sich einiges bewegt. Gottes Power. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Das ist die Kraft Gottes, die auch uns manchmal umfallen lässt, wenn wir Gebet empfangen, oder? Die Kraft Gottes kommt, boom, haut sie um, als wären sie tot. Die waren aber nicht tot. Gott hat sie nicht getötet. Aber die Kraft Gottes, die war so mächtig durch den Engel in der Präsenz da, dass die umgeflogen sind. Boom. Das ist mal Power, oder? Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Es ist immer gut, wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, wenn du seine Macht und seine Kraft erlebst. Weil da kannst du schon anders werden, aber Gott ist gut. Halleluja. Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Die Frauen suchten Jesus am Grab. Und dann sagt er, er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Das ist eine Powerbotschaft. Wisst ihr, das gab es noch nie zuvor. Das lest man nicht alle weiter, immer nur ein Vers, Tina. Sonst lesen die immer weiter und dann fragen sie, was hat er gerade gesagt? Ich kenne schon meine Schafe alle. Dann noch ein Blümchen und da. Alles gut. Super. Thank you very much. Ja? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Weil die so ungläubig waren und so voller Zweifel waren, musste Gott einen Engel schicken. Wäre das Grab einfach nur leer gewesen und der Stein weggerollt, hätten die gesagt, die haben Jesus geklaut. Irgendeiner hat ihn rausgeklaut. Irgendeiner ist weg. Aber Jesus war schon auferstanden und der Engel sagte, hey, er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Mit anderen Worten, warum glaubt ihr ihm nicht? Er ist auferstanden, genauso wie er gesagt hat. Und heute schauen wir uns einiges an. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Denn die waren alle zusammen und waren auch richtig zu Tode betrübt, waren traurig und dachten, so, das war's. 3 Jahre Arbeit für die Katz, 3 Jahre Mühe mit Jesus, alles aufgegeben für den Typen und jetzt ist der tot. Na, dumm gelaufen dieses, ne? Aber sie wussten wahrscheinlich noch irgendwie im Hinterkopf, naja, er hat zwar gesagt, aber das gab's ja vorher noch nie. Ihr habt noch keinen kennengelernt, der nach 3 Tagen auferstanden ist. Das gab's noch nicht. Das gab's bis dahin nicht, dass einer 3 Tage tot war und kommt dann wieder zum Leben. Aber Jesus war der Erste, der das tat, der Erste der Auferstandenen, der Erste, der den Tod besiegt hat. Wir schauen uns das heute alles mal in Ruhe an. Er ist auferstanden von den Toten und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es den Jüngern zu verkündigen. Manche Prediger sagen ja, das hat Jesus extra so gemacht, dass das Frauen war, damit die Botschaft sich schneller verbreitet. Ich sage das heute Morgen nicht, ich lasse mal so stehen. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Ja? Aber sie gingen eilends vom Grab weg mit Furcht und großer Freude und liefen, um es den Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Cool, ne? Gerade eben mal so aufgestanden, hey, servus, wie geht's? Und was macht ihr heute? Bin gerade aus dem Grab raus, ne? Bin wieder da, hallo. Keine Ahnung, wie das so war. Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Leute, ich glaube, das war eine Freude. Da haben sie nämlich nicht so wirklich mitgerechnet. Vielleicht ja, vielleicht nicht, ne? Vielleicht 50-50, entweder oder. Aber mit der Kraft Gottes ist er auferstanden. Und heute Morgen wollen wir uns ein bisschen was anschauen. Apostelgeschichte 2,31. Da heißt es, und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht im Reich des Todes überlassen. Er ist nicht dem Reich des Todes überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Es war eine Prophetie. Sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Gott hat es nicht zugelassen, dass sein Leib verwest. Und hier ist ein Geheimnis. Jesus hat seinen alten Leib zurückbekommen. Warum eigentlich? Warum nicht seinen himmlischen? Warum nicht einen neuen? Warum nicht einen ganz neuen? Habt euch das schon mal gefragt? Er musste zurück in seinen alten Leib, weil er der Erste war, der den Tod besiegt hat. Sein Leib hat nicht verwest. Bei uns ist es möglich, dass unser Leib verwest, wenn wir nicht die Entrückung erleben. Und selbst da passiert so eine Art Verwesungsprozess, aber in einem Nu. Aber Jesu Leib hat der Verwesung keinen Raum gegeben. Und nach 3 Tagen ist er auferstanden. Ey Leute, das ist der Hammer. Da ist ein Geheimnis drin für uns, was ich euch gleich im Anschluss erklären werde. 1. Petrus 3, Vers 19. Und da sehen wir was ganz Interessantes. Das habe ich euch schon öfters erklärt. Das schauen wir uns heute nochmal an. Ich glaube, der Herr möchte, dass ihr das nochmal seht. Und er ist auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis. Stell dir Jesus vor als Mensch. Er war Mensch und Gott. Vollkommen Mensch, vollkommen Gott. Hat es zuvor auch noch nie gegeben. und danach auch nicht mehr. Außer bei dir und bei mir. Die neue Schöpfung. Amen. Aber er war der Erste und er hat am Kreuz etwas getan, das wisst ihr alle. Er hat wem seine Sünde auf sich genommen? Unsere Sünde hat er auf sich genommen. Für die starb er am Kreuz. Als er gestorben ist, ging sein Geist wohin? In die Hölle? Nee, die ging nicht zum Vater. Er ging in die Hölle, ins Totenreich. Und wie lange war er da? 3 Tage. Leute, dass ihr das nicht wisst. Ihr müsst die Sachen verstehen. Jesus ging den Weg aller Menschen vor dem Kreuz. Versteht ihr? Danach erkläre ich euch gleich. Jesus, ihr müsst es euch wirklich bildlich jetzt vorstellen, wie Jesus unten in der Hölle ankommt, im Totenreich. Also das Totenreich war bis zum Kreuz getrennt in einen guten Teil und in einen schlechten Teil. Das könnt ihr in Lukas nachlesen, da habe ich heute nicht die Zeit dazu, mit Abraham und Lazarus. Hab's auch schon oft zitiert, okay? Die können auch nicht hinüber zu denen, die können nicht hier rüber. Die Guten nicht zum Bösen, die Bösen nicht zu gut, die sind getrennt. Und da im Totenreich fing Jesus an, das zu tun, was er immer tat. Was tat Jesus immer? Er predigte. Er predigte vom Reich, er predigte von sich, er offenbarte sich als der Messias, er zeigte denen, die vor dem Kreuz lebten, hey, ich bin der Messias. Und alle, David, Mose und wie sie alle hießen, waren im guten Teil des Totenreichs, Abraham auch, viele mehr. Und er kam und sagte, hey, ihr wartet auf mich, jetzt bin ich da. Was glaubst du, was das für eine Freude war? Und gleichzeitig ging er zu den bösen Geistern. Ich habe euch vor ein paar Wochen angefangen, über die Nephilim zu erklären. Könnt ihr euch erinnern? Ich habe bis vor ein paar Wochen nicht verstanden, und es hat mich jahrelang aufgeregt, dass bei Mose steht, die Gottessöhne kamen herab und nahmen sich Menschentöchter. Ich habe mich aufgeregt, warum schreibt Mose Gottessöhne? Viele haben mich gefragt, auch Ungläubige, sagen, wie kann das sein? Ich habe es nicht verstanden, bis Gott mir anfing, einiges über Nephilim zu erklären. Und da verstand ich, dass das mit dem Sündenfall von Satan nichts zu tun hat. Das war ein zweites Mal. Und es waren ungefähr um die 200 Engel, die sich entschieden haben mit ihrem Anführer, den Namen kennt man auch und so weiter, das ist alles zu viel für euch. Sie haben die Töchter gesehen, der Menschen, und ich sag's mal so, sie sind geil geworden und wollten mit Fleisch werden. Ich zeige euch nachher, wir wollen Engel werden. Die wollten Fleisch werden, Menschen aus Fleisch und Blut, versteht ihr? Und die hatten die Macht, sich zu materialisieren und zu dematerialisieren. Sie konnten Menschengestalt annehmen mit allem drum und dran. Sonst hätten sie keine Kinder zeugen können. Und diese Geister wurden geworfen in die Hölle bei der Sintflut. Die Menschen wurden ausgerottet, die vermischt waren mit den Nephilim. Und die Nephilim, die Söhne dieser Engel, die gefallen waren. Als sie sich dafür entschieden, waren sie noch Engel. Deswegen heißt es Gottes Söhne. Könnt ihr mal so weit folgen? Aber danach hat Gott ein Urteil über sie gesprochen und dann wurden sie erst zu Dämonen. Deswegen steht in der Bibel Gottes Söhne. Es waren Gottes Söhne. Und da heißt es, sie verließen ihre himmlische Behausung. Quasi ihr Polizeirevier, wo sie reingesetzt waren von Gott, haben sie verlassen und haben gesagt, wir machen das auch wie die Mafia. Wir werden korrupt. Das Urteil Gottes kam sofort. Könnt ihr euch erinnern? Und die Bibel sagt, sie wurden mit Ketten in die Hölle gebunden, weil sie so böse waren. Bis zum heutigen Tag, obwohl es noch Dämonen auf der Erde gibt. Aber die waren so schlimm mit dem Urteil, das sie traf, dass Gott sie mit Ketten in die Hölle gebunden hat. Diesen Geistern hat Jesus gepredigt. Krass, hä? Die haben sich auch gefreut. Sehr sogar. Okay? Jesus hat 3 Tage in der Hölle gepredigt. Wie ist das möglich? Ihr müsst euch fragen, wie ist das möglich? Es ist möglich, weil auf ihm selbst nicht eine einzige Sünde war. Die Hölle ist der einzigste Ort, wo Verdammnis ist, wo ewige Verdammnis ist, wo Gott nicht ist. Gott hat die Hölle geschaffen für die Mächte der Finsternis, die gesagt haben, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Dann hat Gott gesagt, okay, dann schaffe ich einen Ort im Universum, wo ich niemals bin. Und das war die Bestimmung für diese Dämonen. Aber auch alle Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, gehen an diesen Ort, wo er nicht ist. Das Schlimme in der Hölle ist die absolute Ohnmacht, das absolute Getrenntsein von allem Guten. Ich stelle euch vor, jetzt taucht da unten Jesus auf. Da unten, es gibt mehrere Zugänge von der Erde zur Hölle, Portale nennt man das. Und jeder Mensch, der da unten ankommt, die warten die schon mit Ketten und mit Handschellen und die einen kommen in die Zelle und jeder wird auf seine Art gequält. Jetzt passiert etwas, was noch nie passiert war. Jesus kommt da unten an. Wie viel Sünde ist auf ihm? Nicht eine einzige. Die Dämonen stehen da und sagen, wo ist die Anklageschrift? Weißes Blatt Papier, steht nichts drauf. Er ist ja gestorben für deine und meine Sünde. Er hat sein Leben gelassen, bezahlt. Aber er selbst war sündlos. Er kommt da unten an und die Dämonen stehen da und wissen nicht, was sie tun sollen. Könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen? Da sagt Jesus, okay, wenn ihr keine Macht über mich habt, wenn ihr mir nichts könnt, dann bin aber jetzt ich der Chef hier. Er hat dem Teufel die Schlüssel der Hölle weggenommen. Er hat gesagt, ich schließe jetzt auf und ich schließe zu. Das war rechtmäßig. Der Teufel konnte nichts dagegen tun. Kein Dämon konnte ihn stoppen. Und dann sagt Jesus, ich lehre jetzt den guten Teil im Totenreich und nehme sie alle mit. Bei seiner Auferstehung wurde der gute Teil des Totenreichs gelehrt. Verstehen viele Christen nicht. Sie denken, jeder Christ kommt noch da ins Totenreich und dann erst bei der Auferstehung. Ich erkläre euch das heute alles, okay? Und Jesus ist 3 Tage da unten und nimmt die mit. Apostelgeschichte 2, 24. Den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Der Tod ist eine Person. In dem Moment, wo Gott zu Adam und Eva sagte, wenn ihr von der Frucht esset, werdet ihr des Todes Tode sterben. Mehrzahl, nicht Einzahl. Des Todes Tode. In dem Moment wurde der Tod geschaffen. Der Tod ist auch geschaffen von Gott. Schwer für uns zu verstehen. Aber wenn der Tod nicht existiert als Person, kann er auch die Befehle Gottes nicht ausführen. An dem Moment, wo Adam und Eva aßen, starben sie den geistigen Tod. Korrekt, die fielen nicht körperlich tot um. Sie starben den geistigen Tod und ab dem Moment herrschte der Tod über die Menschheit. Wir wissen, wie es weitergeht mit Kain, er schlug Abel, dann kam gleich der körperliche Tod und so weiter und so fort. Aber es dauert eine ganze Weile, die ersten Menschen lebten 900 Jahre, bis dann die Kraft des Todes und der Sünde immer mächtiger wurde und die Menschen immer kranker wurden, immer früher starben. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber es war für den Tod unmöglich, unmöglich, Jesus festzuhalten. Wenn der Tod nicht über Jesus herrscht, herrscht Jesus über den? Ihr seid echt schlau, woher wisst ihr das alles? Ihr seid richtig gut. Ich mache heute ein bisschen langsamer, weil ich glaube, das ist gut für euch, oder? Jesus selber hat den Tod nicht verdient, denn er war ja ohne Schuld. Leute, das ist ein Geheimnis und eine Weisheit Gottes, die ist der Hammer. Der Teufel hat 3 Tage Party gehabt und gefeiert mit seinen Jungs. 3 Tage, wir haben ihn gekreuzigt, den Nazarener, jetzt haben wir ihn los, hurra! Wir haben nicht gerafft, dass das ihre größte Niederlage war. Der Teufel fiel aus dem Himmel, er wurde mit seinen Engeln, 1/3 der Engel fielen mit ihm, wurden zu bösen Geistern und Dämonen. Und dann ließ Gott es zu, dass in Form der Schlange aus der Wüste, das heißt nicht Garten Eden, sondern der Garten in Eden, Eden ist ein altsumerisches Wort für Wüste, also der Garten in der Wüste, wo kam die Schlange her? Aus der Wer herrscht in der Wüste? Satan. Überall, wo der Islam ist, Wüste. Müsst ihr euch fragen, warum? Trocken, unfruchtbar, tot. Ist interessant. Bis auf wenige Ausnahmen wie Indonesien und so. Aber sonst ist echt interessant alles. Wenn die Sünde von Israel auf den Bock gelegt wurde, wurde der Bock wohin geschickt? in die Wüste zu Azazel. Wer ist Azazel? Satan. Aus der Wüste kam die Schlange in den lebendigen Garten und versuchte die Menschen. Als sie geschafft haben, dass die sündigen, hat Satan erklärt, ich bin der Gott dieser Welt, ich herrsche, ich habe den Menschen jetzt im Sack. Da hätte Gott sagen können, dumm gelaufen dieses. Jetzt haben wir verloren, Jesus, was machen wir jetzt? Aber Gott ist immer einen Schritt voraus, mindestens einen. Mindestens einen. Und Gott kommt immer spätestens rechtzeitig, gell, Marlies? Gott wusste, dass das passieren wird, und er fragte schon lange, bevor irgendwas geschah, fragte er Jesus, bist du bereit zu sterben für die Menschheit? Wenn der Teufel verstanden hätte, was läuft, hätte er alle Menschen indoktriniert, niemals Jesus zu kreuzigen. Aber er dachte halt irdisch. Er dachte, wenn er den töte, ist er weg. Weil bis dahin noch niemand aus dem Totenreich zurückkam. Das war sein Erfahrungswert. Aber Gott geht über jede Erfahrung hinaus. Liebt ihr das Wort Gottes? Spürst du eine Siegessalbung hier vorne? Unfassbar. 3 Tage, dann war die Party aus. Dann stand er plötzlich wieder da. Der Stein war weggerollt. Jetzt ist er von One Man to Superman geworden. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir überhaupt keine Macht mehr über den. Wir können den nie wieder töten. Haben wir das gerade gelesen? Wir können den nie wieder töten. Nie wieder. Okay, ich probier's. Nie wieder, nie wieder, nie wieder, nie wieder. Leute, der Teufel kann ihn nie wieder töten. Das heißt, er wird ihn nie wieder los. Wenn er das vorher gecheckt hätte, hätte er es niemals getan. Aber er macht halt auch das, was Gott will, obwohl er gar nicht checkt, dass es Gott will. Der Tod kann ihn nicht mehr festhalten. Bis dahin mussten alle ins Totenreich, auch die Guten. Nach dem Kreuz kommst du automatisch in den Himmel. Aber das wird noch besser. Es wird wirklich noch besser. Matthäus 27, 53. Da steht es nämlich. Ihr braucht ja Bibelstellen. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Schon wieder die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Das hat jeder mitbekommen. Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Stell dir mal vor, du kommst morgens zum Bäcker, isst dein Brötchen, dein Kaffee, da guckst du zur Scheibe raus, denkst, ah, heute ist kein schlechtes Wetter, auf einmal läuft da Mose vorbei. Und du guckst deinen Nachbarn an und sagst, war das gerade Mose? Und guck mal, da hinten, da läuft König David und Elia und Elisa und Hiskia und Ezekiel. Alle. Versteht ihr, was da abging? Die Leute waren entsetzt. Aber der Tod hatte keine Macht mehr über die, weil Jesus Macht hatte, jetzt alle Macht über den Tod. Alles, was die jetzt taten, war illegal. Vorher war es völlig legal. Ab dem Moment war ein Austausch der Macht. Gott konnte das nicht einfach so tun und sagen, jo, ich komme mal kurz in den Knast, hol dich raus, weil ich hab dich so lieb. Das wäre gegen das Gesetz. Gott musste das Gesetz erfüllen. Und bis vor ein paar Jahren habe ich nicht gecheckt, dass Jesus das Gesetz ist. Ich dachte immer, das Gesetz ist was Abstraktes hier und da alles da. Nee, Jesus selber ist das Gesetz. Wir können das Gesetz nicht von Jesus trennen. Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Wie erfüllte er das Gesetz? Am Kreuz. Sagt, es ist vollbracht, erfüllt, bezahlt. Die Schuld hängt am Kreuz. Leute, das ist die Botschaft, ist der Hammer. Versteht ihr diese Geheimnisse des Universums? Was Gott getan hat? Gott kann nichts Krummes gerade sein lassen, es sei denn jemand bezahlt. Jesus hat bezahlt. Den vollkommenen Preis, auf das wir Frieden hätten. Leute, das ist so gute Botschaft, dass ich weiß, das dauert eine Weile, bis ihr da so... Ich baue mal so Heizungen in die Stühle ein, mach dann warm. Mein erstes Auto mit Sitzheizung, das war so genial. War im Winter, meine Schwester fährt mit, wir kommen vom Gottesdienst und sie so, oh, ich spüre die Salbung noch so, mein ganzer Sitz ist warm. So, hab mich köstlich amüsiert. Die Woche drauf habe ich so ein Fisherman's Friends gelutscht im Auto und sie so, ich rieche die Pfefferminzsalbung. Dachte ich, was ist das denn? Aber damals war so eine Welle, da war alles von Gott, ne? Da gab's auch eine Furzsalbung. Ich habe gedacht, jetzt hört man's langsam zu spooky mit denen, aber wirklich, ohne, ich lüge euch nicht an. Da gab's eine Dame, die, naja, komm, lass mal gut sein. Überleg dir mal, die kamen nicht nur aus dem Totenreich, sie bekamen ihren alten Leib zurück. Hast du dich gefragt, warum? Weil es logisch ist, weil sie ihren alten Leib zurückbrauchten. Und da liefen die da rum, sonst wären sie Geister gewesen. Geister sind illegal. In Prediger kannst du nachlesen, kein Mensch, der gestorben ist, hat mehr Anteil unter der Sonne. Wenn sie dir irgend so eine Wahrsagerin oder so eine Geisterbeschwörerin dir sagt, ich habe deinen Opa gesehen, kein Mensch kann mehr auf die Erde zurück. Es ist unmöglich, das gibt es nicht. Kannst auch nachts auf dem Friedhof laufen, ist der friedlichste Ort überhaupt. Das Einzige, was da rumrennt, sind vielleicht ein paar Feldgeister, aber sei mir sicher, die haben mehr Angst vor dir, wie du vor denen. Eine Zeit lang, vor 15 Jahren oder so, wo ich nicht schlafen konnte, bin nachts immer zum Friedhof. Wir wohnten so Luftlinie 100 Meter vom Friedhof weg, aber da konnte ich am besten beten, da war totale Ruhe. Wenn du weißt, wer du bist, dann kannst du das auch. Wenn du nicht weißt, wer du bist, kannst du es nicht. Ganz einfach erklärt. Halleluja. Überlegt euch mal, die Heiligen liefen durch Jerusalem. Die Leute wussten, das ist Mose, das ist Elia. Dass da nur so ein Vers da in der Bibel ist, das wundert mich. Aber Jesus sagte, wenn alles aufgeschrieben wäre über mich, was ich getan habe und gemacht habe, würde das nicht ausreichen, alle Bücher dieser Welt. Das war ein Wunder. Die kamen aus dem Totenreich raus und haben sich gefreut. Der Messias hat uns mit aus dem Totenreich geholt, endlich. So lange mussten wir warten. 4000 Jahre zum Teil, bis der Messias kam. Und dann waren die frei. Der gute Teil vom Totenreich war leer. Jesus hat nicht gesagt, hey Jungs, ich bin jetzt auferstanden, wartet mal da unten noch 14 Tage, dann komme ich. So ist Jesus nicht. Jesus kommt sofort in der Sekunde, die bestimmt ist vom Vater. Amen. Ist das gut? Lukas 20, 34. Und Jesus sprach zu ihnen, die Kinder dieser Welt heiraten, lassen sich heiraten. Welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen, denn sie können hinfort nicht sterben. Kommt dir das bekannt vor? Denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Wer ist das? Ja, du und ich, wir sind Kinder der Auferstehung. Seht ihr das? Ich finde es so interessant, die Engel wollten Mensch werden und haben, was wir haben. Wir sagen, boah, es langt, wenn es hier zu Ende geht, ich will haben, was die da oben haben. Das eine ist irdische Gesinnung, die ist teuflisch und die andere ist göttlich. Die will zu dem Guten, zum Himmel, da wo es uns wohl ergeht. Da gibt's nicht mehr heiraten, da gibt's keine Kinderzeugen mehr. Da ist jeder, da oben ist es der Hammer. Vor 3 Wochen samstags habe ich gesagt, Herr, wie sieht denn mein Haus da oben aus? Darf ich es mal sehen? Und dann durfte ich mein Haus sehen. Und das Haus sah aus wie eine römische Villa. Waren außen lauter Säulen, ungefähr so dick. Und da war ein Dach nach oben, oben war ein Loch. Und in der Mitte war ein Brunnen und da war so eine Couch rum. Und habe ich so gedacht, ist das alles? Und dann habe ich gemerkt, hey, es gibt kein WC. Gibt kein WC. Es gibt keine Küche. Es gibt kein Schlafzimmer. Ich muss nicht auf Toilette, ich muss nicht essen. Ich muss nicht schlafen. Es gab nur eine Couch-Ecke, wo Gäste waren, die mich besucht haben. Hey Ladies, ihr steht morgens auf, wobei da gibt's auch kein Morgens mehr. Und eure Haare sind genauso, wie ihr euch das wünscht. Ihr seht so aus, wie ihr euch das wünscht. Ihr habt die Figur, wie ihr euch das wünscht. Ihr habt die Wimpern, die Augenbrauen, die Augenfarbe, eure Fingernägel, alles so, wie ihr das wünscht. Ihr braucht nie mehr Haare schneiden, nie mehr Fingernägel klippen. All diese Dinge sind vorbei. Du wirst so schön sein, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Das wird so gut, dass du über dich selber dich freuen kannst und frei von jedem Stolz. Weil Stolz gibt's im Himmel nicht mehr. Eitelkeit gibt's im Himmel nicht mehr. All diese Dinge sind nicht mehr da. Freust du dich darauf, was auf dich zukommt? Dann lief ich übers Gras. Wenn du aufs Gras läufst, die Halme, die sagen zu dir, sei gegrüßt. Alles im Himmel ist lebendig, es redet mit dir. Die Steine reden mit dir, die Bäume, das Gras. Das Gras ging so auf die Seite, links und rechts. Dann bin ich da drauf getreten und nach mir ging es wieder hoch. Das ist nicht zertreten, das ist nicht kaputt. Es macht Platz für dich und geht wieder zurück in die Ursprungsform. Das Gras wird auch nicht geschnitten. Naja, er guckt wie aus dem Mond, ich weiß. Brauchst du ein bisschen Fantasie dazu. Die Blumen drehen sich rum zu dir, wenn die merken, du kommst, dann sei gegrüßt. Alle grüßen dich da. Der Besuch kommt in dein Haus, da gibt's keine Klingel, die sind einfach irgendwann da und du freust dich und die freuen sich und ihr freut euch und die freuen sich und du freust dich und die freuen sich. Niemand, der da kommt, nervt dich. Niemand geht dir auf den Wecker. Leute, du kannst von jedem die Gedanken lesen. Und jeder kann deine Gedanken lesen. Und du freust dich darüber. Im Himmel fragt dich jeder, kann ich dir was Gutes tun? Kann ich dir dienen? Jeder im Himmel will dir dienen. Da ist nicht mehr, oh, ich bin halt müde, hab keinen Bock, jetzt kommt der schon wieder, Angela. Das gibt's alles nicht mehr. Jeder kann dich lesen und sieht, was in dir drin ist. Und du freust dich, weil du ein reines, geläutertes Herz aus Gold hast. Deine Seele ist komplett frei von allem Bösen. Du siehst jemanden und du freust dich über ihn, weil er so schön ist und so heilig. Und das Gleiche macht er mit dir. Leute, viele sagen mir immer, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das da oben wird. Du brauchst die Ewigkeit, um zu begreifen, wie schön das ist. Du wirst es nicht fassen können. Du wirst Farben sehen, die gibt's hier nicht. Du wirst Düfte riechen, die gibt's hier nicht. Du wirst auch trotzdem mit Jesus am Tisch sitzen und essen. Du wirst mit Jesus ein Glas Wein trinken. Jesus sagte das. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nie wieder von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich wieder trinke im Reich meines Vaters. Du wirst mit Jesus ein Glas Wein trinken, du wirst nicht besoffen. Kriegst auch keinen Kopfweh. Leute, David sagte, ein Tag in den Vorhöfen von Gott ist schöner als tausend sonst wo. Er sah auch ein Stück der Ewigkeit, das wisst ihr. Stimmt's? Leute, was kommt auf uns zu? Aber jetzt sind wir noch hier. Aber wir dürfen uns jetzt schon freuen. Wir dürfen uns jetzt schon freuen. Welche aber gewürdigt werden? Durch was wirst du gewürdigt? Durchs Kreuz. Durch das, was Jesus getan hat. Jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten. Da wird weder heiraten sein, noch sich heiraten lassen. Halleluja. Das wird gut. Denn sie können nicht mehr sterben. Du wirst den Tod im Himmel nie wieder sehen. Das gibt's da nicht mehr. Der hat keinen Zugang mehr. Keinen Access. Keinen Zugang. Erster Thessalonicher 4,17. Und da geht es um die Entrückung. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, die wir noch da sind, zugleich mit ihnen, mit wem? Mit den toten Leibern in den Gräbern, nicht die Toten. Paulus hätte es vielleicht noch ein bisschen genauer schreiben sollen, dass da nur die Leiber stehen. Er nennt sie halt einfach die Toten. Entweder sind wir, wenn wir jetzt heute sterben würden, eines normalen oder wie auch immer tot, entweder sind wir dann bei Jesus oder wir gehen noch ins Totenreich. Ist die Frage, oder? Wir gehen nicht ins Totenreich. Wir gehen sofort zu Jesus. Würde das nicht stimmen, hätte Jesus gelogen, als er am Kreuz hing und der eine sagte, sei mir gnädig, wenn du in das Reich deines Vaters kommst. Das Reich des Vaters ist wo? Nicht in der? Und Jesus sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du wirst, nicht heute, das ist wieder verdreht, er sagt ihm, du wirst mit mir im Paradies sein. Paradies ist nicht ein Ort, sondern es ist ein Zustand. Merkt ihr das? Paradies ist nicht ein Ort, es ist ein Zustand. Und dieser Zustand heißt die Präsenz, die Gegenwart Gottes. Da, wo Gott ist, ist Paradies. Amen. Ja oder nein? Merkt ihr das? Weil Jesus ging 3 Tage wohin, nachdem er starb. Also konnte er nicht zu dem sagen, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Das sind so kleine, leider Übersetzungsfehler, aber es macht nichts. Wenn du den Geist der Wahrheit hast, verstehst du es, oder? Sonst hätte Jesus gesagt, in 3 Tagen wirst du und so weiter. Ist halt gut, oder? Er versprach es ihm. Er versprach es ihm. Und in der Entrückung passieren auch wieder 2 Dinge, die interessant sind. Warum fallen wir nicht tot um, unser Körper, und unser Geist wird entrückt? Das steht nicht im Wort. Was steht im Wort? Wir werden körperlich in den Himmel entrückt und gleichzeitig tun sich die Gräber auf von allen Heiligen, wiedergeborene Leute. Und diese toten Leiber fliegen mit uns Christus entgegen und in der Hälfte treffen wir uns. Hört sich an wie Fantasy, oder? Warum? Ganz einfach. Weil Jesus auch seinen alten Leib zurückbekommen hat. Ich erkläre euch ja gleich warum. Sind wir da uns einig? Jesus ging zurück, sein Geist ging zurück und seine Seele in das verschlossene Grab, korrekt? Und sein 3 Tage toter Leib wurde wieder lebendig. Das bedeutet, Jesus kommt mit allen Heiligen, die vor uns entschlafen sind, die tot sind, die sind ja nicht tot, aber ich muss den Begriff benutzen, kommen sie uns entgegen und wir und die toten Leiber treffen uns in der Mitte. Die gehen zurück in ihren toten Leib. Dieser Leib wird gleichzeitig in einem Nu, im Zwinkern von einem Auge, wird er zu einem himmlischen Leib verwandelt, genauso wie unseren. Ich sag dir auch, warum du den brauchst. Weil Gott eine neue Erde macht. Wir bleiben nicht ewig im Himmel. Der Himmel ist für die Engel. Die Erde ist für uns. Und die neue Erde, die wird bestimmt 100-mal so groß wie die alte, weil wenn du dir Land wünschst, wirst du Land haben. Wenn du dir 4 Häuser wünschst, wirst du 4 Häuser haben. Du wirst ein Haus in Monaco haben, im himmlischen Monaco. Du wirst ein Haus in Aspen, Colorado haben, kannst du Skifahren. Alles, was du dir wünschst, wirst du kriegen. Gott verwehrt dir keinen Wunsch, weißt du das? Aber nichts Unanständiges, ihr wisst schon. Aber das, was sauber ist, das gibt Gott dir, weil er dich so sehr liebt und weil du vom Glauben übergegangen bist ins Schauen, ins Erleben. Erster Korinther 15, ab Vers 20. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Mensch der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Haben wir alles schon geklärt. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle, sag mal alle, lebendig gemacht werden. Du lebst ja schon, dein Leib wird lebendig gemacht. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Ist das nicht cool, wie Gott eine Ordnung hat? Als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Habe ich nicht angelogen, hier steht's. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird. Nachdem er, hör gut zu, was hier steht, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Ganz am Ende werden alle Feinde Gottes besiegt. Satan und seine Engel, die bösen Geister und was es alles so gibt aus der Hölle, die werden alle besiegt. 24. Denn er muss herrschen, Vers 25, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und jetzt kommt der wichtigste Vers, 26. Der letzte Feind, sag mal, der letzte Feind. Der letzte Feind. Der Tod ist dein Feind, nicht dein Freund. Der Tod ist unser Feind. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und der Tod ist eine Person und nicht ein Zustand. Der Tod ist eine Person. Wann wurde er geschaffen? Wer weiß es noch? Vorhin habe ich es erklärt am Anfang. Beim Sündenfall. Danke, meine Frau, hört zu. Der Tod wird nicht mehr sein. Unvorstellbar. Der letzte, der besiegt wird und in den Feuersee geworfen ist, der Tod. Das ist eine Person. Eine Person. Das ist so wichtig, dass ihr das im Hinterkopf abgespeichert habt. Denn alles hat er unter seine Füße getan, Vers 27. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat, nämlich der Vater. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, so wie auch wir, uns unterordnen in die Ordnung Gottes, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott sei alles in allem. Erster Korinther 15, 54. Und hier kommt etwas ganz Interessantes. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit. Von was redet ihr? Von deiner Seele? Vom Geist? Vom Leib. Ganz klar vom Leib. Wenn dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit. Wann wird es passieren? Gerade haben wir es gelesen. Bei der Entrückung. Wenn das Verwesliche, was verwest ist, anziehen wird die Unverweslichkeit. Gott will das so. Und das Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit. Der alte Leib von den Toten, der gestorben war, wahrscheinlich vielleicht schon von manchen total Staub, muss zurückkommen und das Unsterbliche anziehen. Warum macht es Gott? Warum lässt er nicht so, wie es ist? Interessante Frage, oder? Dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Leute, das geht so tief. Wenn das passiert ist, wird es für uns sein, wie wenn die Sünde und der Tod nie existiert hätten. Die Bibel endet, die letzten zwei Kapitel enden, wie sie angefangen hat. Die Gemeinschaft Gottes mit den Menschen. Alles dazwischen ist wegen der Sünde und des Todes. Wenn die Sünde und der Tod bezahlt sind und besiegt sind und sie keine Macht mehr haben, sie zu den Menschen in den Feuersee geworfen werden. Satan wird auch in den Feuersee geworfen. Noch hat er einen Thronsaal in der Hölle und er regiert. Aber seine Tage sind gezählt. Wenn der Tod endgültig in den Feuersee geworfen wird, ist er verschlungen vom Sieg am Kreuz. Ich weiß nicht, ob ihr das begreifen könnt heute Morgen. Es geht echt tief. Überlegt euch mal, was Gott vorhat. All das Leid, all das, was die ganzen Kriege hier und alles, was war, Gott wird trotzdem genau zu seinem Ziel kommen, wie er es Anfang an geplant hat. Der Teufel behauptet, er hat alles unter Kontrolle, er verändert alles, wie er will. Und Gott kommt am Ende genau zu dem Punkt, wo er angefangen hat. Die Gemeinschaft mit seinen Kindern. Leute, das ist der Hammer, oder? Das ist der absolute Hammer. Und Gott muss unseren toten Leib wieder auferwecken. Sonst wäre der Tod nicht endgültig besiegt. Das habe ich lange nicht verstanden. Ich sage, ich will das alte Ding nicht mehr. Aber das wird ja nicht so aussehen wie jetzt. Man wird dich noch erkennen vom Gesicht. Aber du wirst einen Auferstehungsleib haben, wie die Engel, das haben wir gerade gelesen. Wie Gott es macht, weiß ich nicht. Wie Fleisch und Blut, was aus Erde gemacht ist, sich verwandelt zu einem himmlischen Leib, der auch irgendwie wieder aus Erde ist. Weil wir ja in die neue Erde gehen. Wie gut ist Gott? Das ist wie ein Bauer, der errettet ist und er sagt, oh, ich liebe meine Feldarbeit. Ich liebe den Duft der Erde morgens, wenn ich auf den Acker gehe und pflüge. Und jetzt kommt er zum König und der König sagt, du bleibst ab jetzt im Palast. Und der Bauer ist zwar irgendwie froh und glücklich und ja, aber irgendwie fehlt ihm die Erde. Könnt ihr mir ein bisschen folgen mit dem Beispiel, es singt ganz arg. Und so sind wir auch, wir sind aus Erde gemacht. Ich habe mal auf einer Hochzeit gesagt, wisst ihr, warum Frauen immer an der Brust von den Männern liegen wollen? Weil sie daher kommen, von der Rippe. Und wisst ihr, warum Männer immer dreckig sind? Weil die von der Erde kommen. Männer lieben es, dreckig zu sein. Kleine Jungs, kannst du gucken, mach die Tür auf, raus, bub, rein in den Matsch. Der kommt nach Hause, fühlt sich glücklich. Mädchen so, bist ganz schmutzig. Frauen auch, stimmt's? Da kannst du eine ganze Hochzeitsgesellschaft zum Lachen bringen. Ist es nicht so? Und deswegen glaube ich, dass wir eine neue Erde bekommen, weil wir das kennen, weil wir das lieben. Ich freue mich, dass man da nicht mehr ertrinken kann. Es gibt keine Insekten mehr, die mich stechen. Es gibt keine Parasiten mehr. Es gibt keine Fliegen. Ich brauche keine Fliegengitter vom Fenster. Es gibt nichts, was irgendwie eklig ist, was irgendwie blöd ist. In meinem Haus gab es nicht mal Heizkörper. Leute, habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Es gibt keine Heizkörper, wozu auch? Die Ziegel waren braun und gleichzeitig durchsichtig. Ich habe gedacht, je nachdem ich geguckt habe, war es wie so ein brauner Kristallstein, von weitem braun, von nahem durchsichtig. Ich kann euch das gar nicht so erklären. Ihr werdet selber staunen, ihr seht's ja bald. Dauert nicht mehr lang. Das ist der Hammer. Keine Heizkosten mehr. Wow. Egal ob Heizöl oder Gas. Nee. Immer selbes Klima. Ich brauche keine Klimaanlage. Ich brauche keinen Strom bezahlen. Ich habe All-Inclusive. So ein kleines Bändchen, da steht drauf All-Inclusive. Oh, schön, oder? Schön. Wer von euch war schon mal All-Inclusive? Das ist so schön, wenn die anderen siehst im Hotel, die nicht all-inclusive sind. Ich hätte gerne einen Cocktail. Oh, bitte hier. Und der andere, ich krieg auch einen. Ja, 10,50 Euro. Was, so teuer? Ich habe all-inclusive. Nee, das ist ein tolles Gefühl. Das macht voll Spaß. Wenn alles umsonst ist. Ich gerne Eis. Ja, bedienen Sie sich. Sie haben all-inclusive. Sie brauchen nicht fragen. Ich sehe Ihr Bändchen. Oh, ich liebe mein Bändchen. Und der andere, ich hätte auch gerne Eis. 4,50 Euro die Kugel. Was? Das ist cool. Das ist cool. Und wir haben im Himmel so all-inclusive, dass es euch weghauen wird. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Ich glaube, diesen Tag sehnt sich Jesus total hin, wo er sagt, so, nie wieder muss jemand sterben. Nie wieder. Der Tod wird all seiner Macht entrissen. Und es gibt auch nichts mehr zum Töten, weil es dann keine Menschen auf der Erde mehr gibt in diesem Leib, sondern nur noch die, die im Himmel oder in der Hölle sind. Hast du dich schon mal gefragt, warum bist du errettet? Habe ich die Woche von jemand gehört, warum ich? Frage ich mich letzte Zeit immer öfter. Waren wir auch so ein kleiner Drecksack wie der andere, über den wir immer schimpfen? Oh ja, vielleicht sogar noch schlimmer. Manchmal vergisst man das, wo man herkommt. Dann helfen mir solche Bibelstellen, wieder auf den Boden der Tatsache zu kommen und sagen, boah, eigentlich wäre mein Weg auch in die Hölle gewesen. In den ewigen Tod, stimmt's? Aber Gott sei Dank kam Jesus in mein Leben, hat mich errettet. Und dann werden meine Problemchen plötzlich von Mount Everest zu so einem kleinen Hügelchen hinterm Haus. So ein kleiner Pupsi da. Ein Schritt und ich bin drüber, aber vorher war es noch der Mount Everest. Es kostet manchmal Überwindung, es kostet manchmal wirklich Disziplin, stimmt's? Kolosser 1, 22. Ich habe nur noch zwei Bibelstellen heute. Kommen wir doch früh zum Happer-Happer. Ich weiß nie, ob es lang oder kurz ist, Gott weiß es. Lies, was hier steht. Und hat nun versöhnt mit dem Vater durch den Tod seines sterblichen Leibes. Durch den Tod seines sterblichen Leibes ist der Vater was? Versöhnt. Mit wem? Mit uns. Leute, das ist ein für alle Mal passiert. Jesus wird nicht jeden Tag gekreuzigt. Ein für alle Mal der Preis bezahlt. Wir sind versöhnt. Ein für alle Mal. Amen. Ein für alle Mal. Und jetzt sehen wir auch, warum, damit er auch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Ist das nicht der Hammer? Immer wieder höre ich mit oder habe Gespräche mit Christen oder kriege das irgendwie mit, wie sie sich bemühen, heilig zu leben, wie sie sich bemühen, irgendwie Gott zu gefallen. Und sie kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit, dass alles schon was ist? Vollbracht. Ich muss nur im Glauben hineintreten. Jesus sagte ganz am Anfang in den Evangelien zu den Leuten, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht. Immer wieder treffe ich Christen, jetzt in den letzten Jahren nicht so oft mehr, aber früher, da war ich noch mehr unterwegs, hatte mehr Kontakt außen, wo Christen in Verdammnis sind. Wie kann ich freigekauft sein und gleichzeitig Verdammnis haben? Wie kann ich Angst vor Strafe haben und gleichzeitig einen Freispruch? Macht doch keinen Sinn. Aber versteht ihr jetzt, warum manche Christen da draußen rumlaufen, wie wenn sie nicht mehr alle Tassen im Schrank haben? Ohne es böse zu meinen oder verurteilen. Sie kommen nicht mehr klar und landen in der Klapse letztendlich. Sie wissen aus dem Wort irgendwie, ja, eigentlich ist bezahlt, aber erleben in ihrem Leben, tun sie nur Verdammnis. Das wird auch zum Teil von vorne noch gepredigt. Und sie kommen nicht mehr klar in ihrem Kopf und sie checken auch nicht mehr, dass sie eigentlich vollkommen erlöst sind. Und dann kommen sie wieder in Verdammnis. Verdammnis bringt den Tod. Verdammnis zieht dich runter, es macht dich fertig. Und auf der anderen Seite darf man auch nicht hergehen und sagen, so jetzt, weil alles bezahlt ist, kann ich fröhlich weitermachen. Oh, probier's aus. Gott schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Das wird auch nicht funktionieren. Aber gesund zu sein, mit beiden Beinen auf der Erde, mit dem Kopf im Himmel, das ist die Lösung, oder? Das ist das Ideale, wo ich weiß, im Kopf, ich weiß, wer ich bin, Sohn Gottes, aber ich lebe noch hier auf der Erde. Paulus wusste das alles. Er sagt, wenn es nach mir ging, wenn ich Entscheidung hätte, würde ich heute in den Himmel gehen. Er hat Sehnsucht nach der Ewigkeit, nach dem Echten, nach dem Wahren. Aber er sagt, um euretwillen ernannte er alle, die Gemeinden und die Leute darin, seine Kinder, die er gezeugt hat. Das war ja auch so. Er war ein Apostel. Ein Apostel ist ein Gemeindegründer. Und ein Gemeindebetreuer. Und er sagt, ich muss abermals Geburtswehen um euch haben und so weiter, schreibt er in Galatern, glaube ich. Da siehst du, dass er die Leute sah wie etwas, was er gezeugt hat und betreuen muss. Manchen Eltern geht's auch so, die sagen auch, oh, wenn es nach mir ging, wäre ich heute weg, aber um der Kinder willen bleibe ich noch. Richtig? Das ist auch das Einzige, was eigentlich hier wertvoll ist auf der Erde. Deine Kinder, wenn du welche hast, oder? Ob das natürliche sind oder geistige, macht keinen Unterschied. Komm sehr ehrlich. Oder würdest du für dein Haus sterben oder für dein Auto? Oder für deine Frisur oder keine Ahnung? Deine Christian Dior Schuhe oder was gibt's noch? Irgendein Käse, weiß ich nicht. Nein, die meisten würden sagen, ich würde eine Niere für mein Kind geben. Ich würde sogar sterben für mein Kind, oder? Und Gott geht's genauso. Er ist auch gestorben für uns. Jesus hat uns versöhnt mit dem Tod seines sterblichen Leibes. Was können wir da noch dazu tun? Null. Null. Und seht ihr, wie Religion ist? Religion sagt dir, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, aber. Jesus hat dich erlöst, aber. Und immer kommt irgendwas dazu, was dich wieder rausziehen soll aus der Gewissheit, dass es bezahlt ist. Stimmt's? Und dann spürst du den Tod wieder. Zuerst in deinen Gedanken, dann in deinen Emotionen. Was ist Tod? Getrennt sein von Gott. Spürst sofort wieder eine Trennung, dir geht's nicht gut, fühlst dich traurig, depressiv und vieles. Das ist ein Programm. Das ist ein Programm. Der Teufel liebt es, dieses Programm immer wieder von neuem einzuschalten. Du hast gerade den Mist gelöscht mit einem Virenprogramm, machst die nächste E-Mail auf, Anhang, bitte öffnen, klick nicht drauf. Lösch die E-Mail. Aber manche sind halt so neugierig. Ich will doch unbedingt wissen, was da drauf ist. Und auf einmal wird der Computer selbstständig. Und du denkst, was ist denn jetzt los? Ja, klick doch nicht drauf. Das kann auch in deinen Emotionen passieren. Eine komische Nachricht. Richtig? Vor Jahren habe ich einen Klassenkameraden getroffen und habe gedacht, ey, boah, cool, ey, lass dich mal umarmen und so. Und sagt er zu mir, bist du aber ganz schön dick geworden. mit einem Satz, der stimmt, fertig. Arschloch, blöder Sack, Dummkopf. Ich bin dick, aber du bist hässlich, ich kann abnehmen, du. Da kommen wir sofort. Ne? Ist immer noch so hässlich wie früher. Sofort geht das Programm wieder los. Bis gerade eben war der Tag noch schön. Ich habe mich sogar gefreut, ihn zu treffen. Ein Satz in Bumm und Kommst du ja ehrlich. Beim anderen ist das die Glatze. Oh, Coach, ey, cool. Zieh mal noch so einen Rollkragenpulli an. Sieht aus wie ein Deo-Roller. Hast du eine lange Nase gekriegt? Sieht aus wie eine Hexe. Fehlt nur noch der Besen. Wann hast du einen Geburtstag? Leute, es gibt Sprüche, da ist sofort aus. Sofort aus, oder? Ihr wisst ja auch immer, dass wenn ich hier predige, predige ich auch Mächten. Die sitzen da hinten auf dem Klavier und sonst wo, schauen zu, hören zu und ist auch okay so, weil die stören mich nicht. Und dann merken die, oh, unser Daddy da unten, der hat aber was anderes erzählt. Der Xaver Nazarener ist tot. Es ist da aufgestanden. Na sowas aber auch. Ganz banal, aber es ist die Wahrheit, Leute. Und die letzte Bibelstelle, das ist jetzt die Sahne auf deinem dicken, fetten Kuchen heute Morgen. Offenbarung 1, Vers 18. Lies, was Jesus hier sagt. Und der Lebendige, ich war was? Tot. Jesus sagt, ich war tot. Ich habe das geschmeckt, was dir geblüht hätte. Wer weiß noch, was tot heißt? Tod heißt getrennt sein von Gott. War Jesus getrennt von Gott, ja oder nein? Was rief er am Kreuz? Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Also war er getrennt von Gott. Das war der schlimmste Moment im Universum, aus Gottes Sicht, weil die noch nie zuvor getrennt waren. Die sind schon immer zusammen. Und dann plötzlich musste der Vater sein Gesicht abwenden von Jesus. Und Jesus spürte auf einmal, ich bin getrennt. Jesus spürte genau das, was Adam spürte und Eva beim Sündenfall. Vorher waren sie nackt und es war ihnen nicht klar. Sie waren in der Herrlichkeit. Und plötzlich spürten sie Angst. Wir hatten Angst, als wir dich sahen. Vorher gab es keine Angst für die beiden. Angst hat Jesus auch übernommen. Er hat den kompletten Preis bezahlt. Siehe, ich war tot. Der war nicht nur scheintot, sondern er war tot. Und siehe, ich bin lebendig. Wann? Von wann bis wann? Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt kommt das, was ich dir gesagt habe. Und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Er hat es ihm abgenommen und gesagt, ab jetzt bin ich Chef, du nichts mehr Chef. Liebt ihr das? Liebt ihr das, dass wir einen Gott haben, der absolut in Kontrolle ist? Über alles, über jede Einzelheit, über jedes Detail. Ich freue mich auf den neuen Körper, du auch? Nie wieder schwitzen, nie wieder frieren, nie wieder Angst, nie wieder müde, nie wieder Hunger, nie wieder Durst. Du wirst einmal trinken und einmal essen im Himmel. Du wirst vom Wasser des Lebens trinken und vom Baum des Lebens essen. Und dann wirst du in Ewigkeit leben. Und das, was du isst, deswegen brauchst du auch noch diesen verwandelten Leib. Du kannst nämlich immer noch essen im Himmel und trinken, aber dein Körper wird es vollständig 100% konsumieren und es ist weg. Du musst nicht mehr auf Toilette. Das wird cool. Und da gibt's auch keine Bedienung und die bringt auch keine Rechnung. Das wird so eine Umstellung für manche, die immer selber bezahlen wollen. Nee, Spaß. Da ist alles weg. Alles, was dich begrenzt hat, alles Unverständnis über die Ewigkeit ist weg. Wisst ihr, dass wir im Himmel, das hat mal Jesus heute Morgen gesagt, wisst ihr, dass wir im Himmel alle gleich intelligent sind? Wir werden alle dasselbe Maß des Wissens haben. Gott liebt alle Kinder gleich. Das Einzige, was uns unterscheidet, ist die Zeit auf Erden, die wir mit Jesus verbracht haben. Unser Schleifen des Diamantes. Das wird man auch im Himmel sehen. Wie sehr du geschliffen bist oder wie roh du bist. Das wird man sehen. Und da wirst du immer belohnt werden. Wenn du sehr geschliffen bist, werden die Leute, die zu dir kommen, sagen, boah, Thomas, boah, du bist aber geschliffen. Und du wirst dich freuen für jede Träne, die hier war, für jeden Angriff, für jede Verleumdung, für jedes Ausschließen, wo du nicht dazugehört hast. Wirst du in Ewigkeit belohnt. Die Leute werden dich sehen und sagen, boah, krass, ich hätte auch gern so einen Diamanten wie du, aber boah, ich freue mich für dich. Gibt keine Eifersucht mehr. Aber du wirst in Ewigkeit geehrt werden. Und es gibt keine zweite Chance, nochmal geschliffen zu werden. Jeder Tag, deswegen sagt die Bibel, nutzt die Zeit hier aus. Nutzt die Zeit. Überall da, wo Gott dich verändert hat, hier auf der Erde, wirst du im Himmel belohnt werden, sagt die Bibel. Die Leute werden dich bewundern, du wirst andere bewundern, die noch mehr geschliffen sind wie du. Die noch heller leuchten, wo das Licht noch greller ist und noch krasser. Und boah, du wirst die Helden Gottes im Himmel erkennen, ob Mann, ob Frau, ob Kind oder was, egal. Du wirst sie erkennen, du wirst wissen, wow. Vielleicht wird ein Mose und ein David im Himmel vielleicht nicht so bekannt sein wie jemand anders. Vielleicht wie so ein kleiner Prediger, der so ein Moped-Geschenk gekriegt hat in Afrika und von einem Dorf zum anderen gefahren ist sein Leben lang. Und der sitzt vielleicht auf einem Mordsthron im Himmel und denkst, wow, krass, was hat der denn gemacht? Und du wirst es automatisch wissen. Du musst auch keine Fragen mehr stellen, ist alles automatisch da. Ich weiß, unser irdischer Verstand ist da völlig, völlig überfordert. Ich habe das einmal erlebt vor vielen Jahren, da war ich ein oder zwei Jahre gläubig, hat Gott mich entrückt in den Himmel, das war das erste Mal. Und da war ich weiß aber nicht, ob das der Himmel war, ich war in einem Zustand in der Gegenwart Gottes, das war wie wenn jemand von meinem Kopf den obere Schädeldecke so bupp weggemacht hat. Und auf einmal wusste ich alles Wissen dieser Welt. Alle Bücher, alles, was in allen Büchern war, alles, ich wusste alles. Da habe ich gesagt, boah, krass, das ist ja cool, boah. Und da war nichts, was mich begrenzt hat. Und das hat mich begeistert. Das weiß nicht, wie das anhing. Das waren ein paar Minuten. Und das war nur mit dem Vater. Und dann ich gesagt, Vater, das ist der Hammer. Boah. Und dann macht es wieder Bob. Und ich so, nee, zurück, Bob. Und doch, du musst wieder runter. Und dann wacht die hier auf oder keine Ahnung. Und ich habe aber gewusst, boah, krass, was auf uns zukommt, ist der Hammer. Du wirst das Wissen Gottes haben. Er muss es ja vor dir nicht mehr verbergen. Warum? Du bist ja keine Gefahr mehr. Du bist ja schon gestorben und wieder auferstanden. Alles das, was ihm gefährlich werden könnte, ist bei dir schon abgestorben. Habt euch da mal drüber Gedanken gemacht. Die Engel, zweimal sind sie gefallen. Satan am Anfang und die Gottessöhne mit den Töchtern. Obwohl die in der Herrlichkeit Gottes waren und nach seiner Herrlichkeit geschaffen waren, waren sie nicht in der Lage, über die Sünde zu herrschen. Aber die Engel und die Menschen, die bis zum Schluss zu Gott gehören und bleiben, die haben überwunden. Wir sind Überwinder, wisst ihr das? Wir laufen am Ende mit den Engeln zusammen in einem Siegeszug. In einem triumphalen Siegeszug mit Christus. Das Krasse ist ja, dass man vom Himmel nicht in die Hölle schauen kann, aber von der Hölle in den Himmel. Die sehen, wie gut es dir geht. Alle Spötter und alle, die dich ausgelacht haben und dein Glauben sehen wie, und das in Ewigkeit. Das ist übel. Aber wir werden es nicht wissen. Wir werden auch nicht wissen, oder es wird so sein, wir wissen, dass es eine Hölle gibt, aber wir wissen nicht, wer da drin ist. Das wird Gott löschen. Wenn Familienangehörige verloren sind, an die werden wir uns nicht mehr erinnern. Das muss auch so sein. Weil sonst wären wir nicht happy und glücklich, dann wären wir traurig. Aber der Vater sagt, wenn wir oben ankommen, mit deinem neuen Megaleib, mit deinem himmlischen Ferrari-Leib, dann wird er alle Tränen abwischen. Das Erste, was der Vater macht, nach der Begrüßung von Abraham, wird er dir jede Träne wegwischen. Und jede Träne wird er sammeln in einem Gefäß. Und das wirst du in Ewigkeit anschauen können, dich erinnern, wow, da habe ich mal geweint, aber du wirst den Schmerz nicht mehr wissen und du wirst die Situation nicht mehr wissen. Aber deine Tränen werden wie Goldstücke sein im Glas vom Vater. In einer Flasche vom Vater. St. Thomas hat viel geweint für mich. Aber nur das, wo du für ihn geweint hast. Nicht für dich, für deinen Stolz. Sondern nur die Tränen, die für den Vater waren. Für Jesus. Amen. Halleluja. Papa, ich danke für das Wort heute Morgen. Ich bete, dass es tief die Herzen und die Seelen verändert für immer. Vater, dass es eine tiefe, tiefe Hoffnung in uns hervorruft. Eine Vorfreude auf das. Du hast heute schon den ganzen Gottesdienst gefüllt mit Freude. Vater, und ich bete, dass diese Freude noch tiefer, noch intensiver wird als jemals zuvor. Weil wir wissen, was uns gehört. Wir wissen, was unser Erbe ist. Wir wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Danke, Jesus, dass du ausgerufen hast, es ist vollbracht. Noch begreifen wir die Tiefe nicht, noch können wir nicht alles verstehen, aber wir kommen immer mehr hinein in das Verstehen. Jesus, du offenbarst uns die Geheimnisse in deinem Wort. Du lässt uns sehen, dass du der vollkommene Sieger bist. All deine Feinde wird der Vater unter deine Füße tun, alle, ohne Ausnahme. Danke für diesen Sieg über das ganze Universum, über den ganzen Himmel und das von Ewigkeit zu Ewigkeit. Danke, dass wir mit dir herrschen dürfen, dass wir mit dir zusammen sind und nichts und niemand kann uns von dir trennen, noch aus deiner Hand reißen, noch uns irgendwie berauben. Danke, Jesus, dass du gesagt hast, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendeine Kreatur, noch irgendjemand, der einen Namen hat oder noch irgendwas, was im Himmel oder auf Erden ist oder unter der Erde, kann uns trennen von deiner Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz durch deinen Heiligen Geist. Danke für dieses Vorrecht, Jesus. Danke für diese tiefe Liebe von Anbeginn der Schöpfung bis jetzt. Danke, Jesus. Halleluja. Amen.